wir sind dabei. Hertha, Hertha, du ganz allein. Sollst der Stolz von Spreeathen sein. Hertha, Hertha, ei, 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 ei. Dir sind wir für alle Zeit treu.
Ahoi, auf mir rein zu quatschen, Alter. Ahoi, herzlich willkommen, liebe Hertha-Fans. Welcome back to Atze und Schmock, gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr am Start gewesen. Wir haben uns eben beim Begrüßen schon fast gar nicht erkannt. Ja. Wir haben uns das letzte Mal vor 3 Wochen haben wir aufgenommen, vor 2, 3 Wochen irgendwie so. Ja, gefühlt Ewigkeit nicht mehr gequatscht, ist irgendwie viel passiert und bei uns aber auch irgendwie hier viel Privatstress, so Arbeit und Baby und du bist die ganze Zeit am Feiern und du warst gestern schon wieder... Also, ne? Ja. Das sind meine Probleme, das ist dein Problem. Gestern schön Trompete.
Ja, natürlich.
Bis heute Morgen wieder.
Wo sonst?
Und dann hast du ja gestern auch selber noch ein Spiel gehabt und so. Da kommen wir gleich zu, wie das ausgegangen ist. Interessiert bestimmt alle brennend. 6-0 habt ihr verloren. Ja, also viel passiert. Wir müssen mal schauen, wie wir das hier alles unterbringen. Wir machen einfach ein entspanntes Pläuschen, Plauderchen heute. Wahrscheinlich mache ich sowieso alles alleine, weil du keinen geraden Satz hinbekommst.
Wie du auch eben so schön ausgedrückt hast, wir haben die Euphoriewelle einfach übersprungen und sind jetzt wieder da, wo wir aufgehört haben.
Ja, nach dem Gladbach-Spiel haben wir das letzte Mal aufgenommen. Nach dem Hoffenheim-Spiel haben wir nicht aufgenommen. Da war ja eine kurze Euphoriewelle.
Ja, die ist jetzt, wir nicht, ja.
Die ist jetzt auch noch nicht ganz weg, würde ich sagen, so, aber natürlich wieder ein bisschen mehr ernüchtert nach dem Spiel gestern. Und ja, jetzt sind wir wieder da und irgendwie wieder in der guten alten Verfassung, genau. Wie es halt ist, seit einem Jahr hier bei Atze und Schmock.
Das Klassische ist jetzt halt, willkommen bei Hertha BSC, Felix Magath, ne? Der hat jetzt auch wieder alles mitgenommen für diese passende Saison. Ich dachte mir auch so, ich war ja, das hast du ja gerade schon erzählt, ich war ja beim Spiel, es war auch witzig, dass du mir so geschrieben hast, dass du unterwegs es gucken musst auf dem Handy.
Ja, eigentlich, bei mir steht der Hertha über allem so und meine Freundin kriegt es immer ab, so weil wir unsere Wochenendplanung eigentlich immer um Hertha rumlegen müssen. Gestern war es tatsächlich mal so, ihr Vater war hier und ich habe gesagt, komm, ich guck jetzt heute mal nicht Hertha, wir gehen jetzt mal los, ziehen in der Stadt umher, wir waren gestern im Futurium und dann, falls du es kennst.
Nee.
Okay. Ist jedenfalls kein Club. Und danach haben wir noch im Café. Nicht. Und dann habe ich im Café natürlich da gesessen und Sky Ticket geschaut. Also musste das Spiel schon irgendwie schauen, aber halt nicht so in Ruhe, nicht zu Hause und so. Und dann, genau, dann schreibe ich dir und du konntest es gestern auch nicht wirklich sehen. Das heißt, ich weiß gar nicht, worüber wir heute reden wollen.
Ja, genau. Ja, fand ich auch witzig. Ich dachte, auch krass, du kannst auch nicht gucken. Ja, ich war...
Aber wir haben es ja dann... Also ne, ich habe das Spiel schon gesehen dann insgesamt so.
In der Freizeitliga gezockt. Und ja, 6-0 verloren, war schön. Da fährt man da extra hin, irgendwo ins tiefste Westend da. Ja. Schön S-Bahnhof Westend.
Ja.
Und dann haben wir auch, mit einem Kumpel haben wir noch eine Kneipe gesucht, auch nicht gefunden. Sind dann extra noch eine weitergefahren, da zur Messe Nord. Da wusste ich nämlich, dass da noch, kannte ich noch aus meinen guten alten Zeiten, als ich immer noch zum Busbahnhof musste, Das geile Andy's Diner. War ich jetzt auch mal endlich im Andy's Diner drin?
Herr am Theo ist es doch, kenne ich den nur.
Ja, oder? Und der ist da direkt beim Busbahnhof da.
Mhm.
Und dann sind wir da kurz rein und da hat er uns sogar gefragt, ob wir ein Live-Spiel gucken wollen, weil wir die Einzigen waren, die sich ja richtig für Fußball interessiert haben. Und dann, ging nicht. Das war auch geilste, keine Ahnung, worum es nicht ging. Es ging jedenfalls nur Konferenz und um es kurz zu machen, ich habe ganze 2 Minuten von Hertha gesehen, weil die bei der Sky-Konferenz keinen Bock hatten, da hinzuschalten, weil einfach nichts passiert ist.
Okay, aber hast du in der Zusammenfassung dann noch gesehen
wenigstens? Ja, in der Sportschau dann.
Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe das Spiel schon eigentlich ganz gesehen. 2. Halbzeit waren wir dann schon zu Hause, da habe ich es dann hier zu Hause wieder gesehen. Ja, werde ich dir einfach erzählen, was meine Eindrücke waren von dem Spiel gestern und... wir haben ja auch noch ein bisschen was anderes zu bequatschen, was in den letzten 2 Wochen passiert ist. Schauen wir mal.
Ich habe auch noch ganz kurz immer auch mal Sky Ticket angemacht dann in der zweiten Halbzeit. Auf dem Weg. Zieht übrigens übelst viele Daten.
Ja.
Also extrem viel.
Ja.
Und dann habe ich auch immer nur, da ist halt nichts passiert. So, ich habe die ersten, also mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit geguckt, so 3 Minuten oder so. Mhm. Nichts passiert. Und dann habe ich irgendwann später auch nochmal eingeschaltet. So in der S-Bahn. Und da war auch gerade nur Verletzungspause und Dreierwechsel. Das ist ja der Traum, ey.
Ja, also weil du gerade Magath schon angesprochen hast, ist so ein bisschen so ein bisschen die Ernüchterung bei ihm vielleicht auch, wie es bei allen anderen Trainern zuvor auch schon war. Also super Eindrücke vom Trainingslager. Und man denkt irgendwie, so ein Trainingslager, hat er gesagt, hat er noch nie erlebt. Und irgendwie alles top und die Mannschaft ist willig und alles voll geil und so. Und dann so ein Spiel wie gestern, ich meine, ich will jetzt gar nicht irgendwie die Euphorie nehmen. Im Endeffekt haben wir 2-1 bei Leverkusen verloren, was passieren kann. Die sind Dritter in der Tabelle. Ja, ja. Und wir sind nicht untergegangen, wir sind nicht komplett auseinandergebrochen. Demgegenüber steht, dass wir offensiv wieder nichts zustande gebracht haben, irgendwie wirklich, wobei es auch nicht so war wie vorher unter Korkut. Es war schon aktiver, wir hatten schon ein paar Chancen, auch über Standards so ein bisschen. Deswegen würde ich das jetzt nicht so negativ darstellen, irgendwie alles ist wieder für den Arsch so. War, wie gesagt, in Leverkusen, da kann man mal verlieren. Jetzt kommen die Spiele, wo es halt wirklich um alles geht so. Ja, aber es ging halt gestern schon wieder los. Schwolo verletzt raus, Stark später verletzt raus. Platte gar nicht dabei, weil er auch irgendwie verletzt war. War schon wieder irgendwie nicht so geil.
Also halt wieder typisch. Ich dachte mir auch so weißt du, endlich hast du mal so eine Phase, wo es jetzt in Ordnung ist, wo es jetzt ein bisschen läuft. Und wir haben auch so viel mitgenommen in dieser Saison, was wir dafür alles schon schlucken mussten, hat er auch Stark dann damals auch gesagt, als dann wir endlich diesen ersten Sieg da einfahren konnten gegen Hoffenheim. Und jetzt geht es schon wieder so los. So, was kann passieren? So, ja, geil, der Keeper muss einfach mal nach 15 Minuten raus.
Vor allem habe ich heute gelesen, dass er jetzt 2 Wochen los, wahrscheinlich erstmal raus ist.
Ja, genau. Derby ist auf jeden Fall nicht da. Und ja, jetzt, wer ist denn im Tor? Christensen spielt ja überhaupt keine Rolle irgendwie.
Also ja, ich denke auch, dass Lotka jetzt die nächsten 2 Wochen halt wieder im Kasten stehen wird, weil jetzt wieder, also jetzt einen Torwart reinzustellen, der bis jetzt noch kein Spiel gemacht hat, wird...
Oder Rühne, fände ich ja geil.
Ja, aber das ist, glaube ich, zu früh. Und bei so einem Spiel jetzt volle Hütte gegen Union da, ich glaube, da wird man dann schon eher auf Lotka setzen. Ja, ansonsten gestern, also... Ich muss ja sagen, wir haben jetzt 2 Spiele mit einer neuen Aufstellung gespielt, mit diesem 4-1-4-1, was ja schon mal eine Überraschung war, dass Stark da gegen Hoffenheim schon vor der Abwehr gespielt hat, was ja gegen Hoffenheim auch richtig geil geklappt hat. Jetzt gestern wieder. Man sieht halt, dass uns einfach Flügelspieler fehlen. Also gestern waren Serda und Darida auf den Außen, dann ist später Richter reingekommen, der hat dann sogar so eine Halbposition eher gespielt, Darida blieb rechts außen. Also es ist halt, uns fehlen einfach die Außenspieler. So, da hast du diese Viererkette im Mittelfeld und dann sind Serda und Darida außen, Serda wieder zur Halbzeit raus, dann muss der umstellen und stellt Gechter rein, der dann links hinten spielt, Maxi rutscht dafür 1 vor.
Das war ja auch, es war ja schon nach dem Deadline-Day klar, da dachte ich auch, sag mal, was ist denn hier passiert? So, wir haben alles abgegeben, da haben wir ja noch De Rosun und Luke Bakio, okay, der war noch einen Tag vorher, aber trotzdem halt die letzten beiden Flügelspieler abgegeben und holen dann halt Maolida, der überhaupt keine Rolle spielt.
Das ist das Ding.
Also noch Jastrzemski und halt Richter. Und Richter und macht immer einmal, ja, ein Lee. Ja,
Lee und Björkan, ja, beide auch nicht im Kader gestern natürlich.
Genau, ja, aber Björkan verletzt.
Aber ja, Maolida ist so, ne, da spielst du dann lieber mit Serda und Darida außen, anstatt Maolida, der wird ja dann nicht mal eingewechselt. Also das ist auch irgendwie schon, ja, es zeigt einfach...
unser Fantasiespieler.
So, ich will jetzt gar nicht grundsätzlich auf die Kaderplanung eingehen und so, aber es ist halt, haben wir ja schon 1000 Mal gesagt, es fehlt einfach 1, 2 Flügelspieler und so ist es halt einfach irgendwie echt schwer.
Ist aber wirklich schon, also da muss man halt sagen, muss man sich auch mal deren Kritik gefallen lassen. So, ich finde die schon irgendwie katastrophal.
Ja, und dann gestern hast du Jovetic gestern wieder im Kader, der wird dann aber nicht reingebracht, weil er halt wahrscheinlich auch noch nicht fit ist und man da nicht, kein Risiko eingehen will. Dafür kommt dann Winkler, der spielt dann irgendwie links außen. Der hat es auch gar nicht schlecht gemacht hat, aber es zeigt halt schon irgendwie so, Kader läuft da echt irgendwie auf der letzten Rille und wenn dann 3, 4 Spieler verletzt sind oder so, dann ja, es ist halt echt irgendwie
das schwierig. Problem ist, dass wir andauernd Verletzte haben, also vor allem in der Abwehr und so. Kempf ist jetzt auch überhaupt keine Verstärkung.
Irgendwie. Genau, Kempf war halt gestern so ein Ding, ich habe es erste Halbzeit gar nicht so wahrgenommen, weil ich es, wie gesagt, auf dem Handy gesehen habe, aber hast ja auch in Social Media gesehen, wie die Leute so auf ihn abgegangen sind. Die Tore, die wir uns gefangen haben, sind halt beide irgendwie von außen reingespielt ins Zentrum und irgendwie zu weit weg vom Gegenspieler. Alario mit einer Drehung da ins lange Eck und Bellarabi, der dann auch immer gegen uns trifft, irgendwie gefühlt.
Ja, aber das war auch, war das 1-0 oder das 2-0, wo dann noch Boateng die gelbe Karte bekommen hat wegen dem Beschweren, weil die da das Foulspiel gesehen haben wollen. Da wurde Kempf, hat halt voll unnötig da den Ball verloren und dann... Dachte ich, das ist aber niemals ein Foul.
Nee, halt. Ach, das ist kein...
Oder auch, wäre halt ein Witz, wenn die das beim Videobeweis nochmal überprüft hätten, so, ja, so eine Szene. Also, ne?
Naja.
Nee.
Also ich habe mir mal hier die Statistik aufgerufen zum Spiel gestern. Im Endeffekt sind wir 11 Kilometer mehr gelaufen als Leverkusen. 125 Kilometer. Bisschen erschreckend, unsere Passquote gestern 64%, 85% bei Leverkusen, Ballbesitz 30%. Es ist halt so, ich meine, es waren wieder wirklich viele Defensivleute auf dem Platz, ne? Also eigentlich nur Belfodil und Serda, wenn man so will, die wirklich irgendwie nach vorne was gemacht haben. Ekelen kam gar nicht im Kader, jetzt seit Wochen schon wieder.
Ja, seit Magadas, er hat ja schon gesagt, er hat jetzt keine Zeit für Experimente und das ist ja eigentlich im Endeffekt unser Kader, ein reines Experiment. So. Mhm. Hast du irgendwelche Perspektivspieler, die aber überhaupt nicht funktionieren? Oder ein bisschen Ansatz. So, Ekelenkamp hatte halt zum Beispiel mal ein gutes Spiel jetzt gegen Fürth. Und gegen Frankfurt war es auch nicht schlecht, als er da auch seine Bude gemacht hat.
Naja, und vor ein paar Wochen, wo er reinkam und die Latte getroffen hat,
was gegen Gladbach und gegen Dortmund fand ich halt auch richtig geil
gespielt. Ja, also er ist schon immer gefährlich, wenn er spielt. Aber ich verstehe es auch. War er im Trainingslager jetzt eigentlich? War er dabei? War er mit Holland
war
unterwegs?
Ja auch, ne? Genau, er war ja auch mit der U21 unterwegs. Ja. Und stimmt, das hat der Magath dann auch nochmal erzählt, ne, dass die jetzt quasi jetzt erst den Kader dann haben und mal gucken, ob die den jetzt da so drauf hinbereiten können hier auf Union. Derby!
Ja.
Ich bin schon heiß.
Ja.
Ich habe richtig Bock.
Kommen wir gleich zu. Also nochmal zum Spiel gestern. Wie gesagt, irgendwie offensiv einfach zu wenig und es hat der Magath jetzt im Nachhinein auch gesagt, dass so halt ging ja jetzt irgendwie heute durch die Medien dieser Spruch, den er heute den Spielern gedrückt hat. Im Endeffekt haben sie sich in die Situation gemacht, sie müssen sich da auch wieder rausbringen. Und der Unterschied gestern zu dem Spiel gegen Hoffenheim war halt schon so, der letzte Wille im Zweikampf hat irgendwie schon gefehlt gestern. Also wenn ich an das Hoffenheim-Spiel denke, wo, weiß ich nicht, Toussaint hat sich da in jeden Zweikampf geworfen, so mit dem Kopf rein, obwohl der Gegner irgendwie ein hohes Bein hatte und, weißt du, so Santi irgendwie mit jeder Grätsche da irgendwie einen Ball erobert und Serda übelst aggressiv im Zweikampf, das hat gestern wieder so ein bisschen gefehlt. Also man hat schon gesehen, dass sie wollten und dass sie kämpfen und so, aber so wirklich der letzte Biss im Zweikampf, den Ball jetzt wirklich erobern zu wollen, der hat gestern wieder so ein bisschen gefehlt. Auch Stark und Toussaint waren gestern nicht so gut wie gegen Hoffenheim, fand ich.
Das ist die Tagesform.
Ja, also...
Also ich hatte ja schon, wir haben ja auch vorher mal noch geschrieben, du warst ja auch wieder überraschend euphorisch, wie du mir dann noch geschrieben hast, irgendwie ein paar Tage vorm Spiel, Leverkusen, die hauen wir weg und wir steigen nicht ab und alles easy, weil ich hatte auch schon dieses Gefühl, dachte, das ist jetzt wieder viel zu sehr hier, als ob man hatte ja das Gefühl, der Klassenerhalt ist schon geschafft, so weil wir jetzt einmal gewonnen haben und es war so voll... Alle waren wieder voll optimistisch, geil hier, dann haben wir unseren Schotten an der Seitenlinie, der unfassbar geiler Typ ist so und da habe ich mir schon gedacht irgendwie und auch wollte das halt nicht so ganz trauen irgendwie, da habe ich schon gedacht, das kenne ich doch, dieses Gefühl, da kommt auch wieder nur Enttäuschung so und dann halt auch, vielleicht ist es auch nur so völlig falsche Wahrnehmung, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn eine Mannschaft im Abschiedskampf nochmal kurz ins Trainingslager fährt vorm Spiel, dass es immer eine Niederlage danach gibt.
Naja, also im Endeffekt war der Move mit dem Trainingslager schon geil, weil es die Mannschaft auch wieder näher zusammenbringt und was Magath erzählt hat, die Spieler saßen da irgendwie nach dem Training noch beim Essen länger zusammen und voll gute Laune und sowas hört man ja gerne, dass es endlich mal bei Hertha so ist, irgendwie so ein Gefühl, dass sie da gerne miteinander chillen und alles.
Ist auch vollkommen normal, ich finde es ja auch geil, dass sie da hingefahren sind, ich mag das ja auch, wenn die irgendwie, es ist immer so schade, dass die Winterpause auch so kurz ist, dass sie dann halt eben nicht nochmal ins Trainingslager fahren können und so.
Ich habe mir gestern gedacht, so wenn man das beobachtet hat, wie Fotheringham oder Fark Motheringham, wie ich ihn gerne nenne, und Felix Magath an der Seitenlinie sind, ist ja schon irgendwie was Besonderes, wie sie sich die Aufgaben da aufteilen. Magath hat ja danach auch gesagt, er hat halt zwei Trainer mit reingeholt, die ihren Job machen müssen, die halt arbeiten müssen. Er verteilt die Aufgaben. Ich dachte mir gestern schon, vielleicht wäre es sogar geiler gewesen, wenn Magath nicht dabei wäre, weil dann hast du halt Fotheringham, der halt alleine da so das Zepter in der Hand hat, wie gegen Hoffenheim. So ist halt Magath der da ruhig auf der Bank sitzt und so mal steht er auf, mal macht das Fotheringham, aber ja, also ich weiß nicht, ey. Gegen Hoffenheim war es auf jeden Fall geil. Das hat ja echt ja, Euphoriewellen hier ausgelöst. Und was du gerade meintest, es ist halt bei der Mannschaft so wahrscheinlich und bei den Fans auch. Also nach diesem Spiel, wie gesagt, ich bin gleich euphorisch geworden und man dachte irgendwie, jetzt hauen wir Leverkusen weg, als ich dann gehört habe, Wirtz ist verletzt und Adli ist raus und Frimpong und wer da alles fehlt und Schick ist noch nicht ganz fit. Und dann dachte ich, ey, mit dem geilen Trainingslager und mit einem 3-0 gegen Hoffenheim im Rücken werden wir auch Leverkusen weghauen. Und im Endeffekt, diese Euphorie, die dann da gleich entsteht nach dem Hoffenheim-Spiel, ist bei den Fans so und bei der Mannschaft so. Ne? Also wenn er sagt, die Mannschaft fühlt sich da schon zu sicher und denkt nach einem Sieg irgendwie, man hätte es jetzt schon geschafft. Ja, ist halt, wie gesagt, bei Fans und bei Mannschaft so. Man hat es halt noch längst nicht geschafft. Also.
Aber trotzdem ist schon, man sieht ja auch schon eine Entwicklung. Deswegen bin ich jetzt gar nicht so krass negativ. Und es hat mich jetzt auch gar nicht so... Vielleicht ist es dann auch gut, dass man es eben nicht sieht so. Weil ich dachte mir auch mal, normalerweise lege ich auch immer meine ganze Wochenendplanung um Hertha und so und alles. Und auf jeden Fall wird dann hier geguckt und das noch und das zieht einen auch so krass runter. Mhm. Da dachte ich auch so, ja, das geht halt nicht mehr. Da muss man das, braucht man irgendwie so eine gesunde Mitte, um das da zu finden. Ja. Aber jetzt war es zum Beispiel auch so, dass wäre jetzt auch was anderes, wenn es jetzt irgendwie Bielefeld oder so gewesen wäre. Wir jetzt gegen Bielefeld verloren hätten und dann hast du so ein komisches Ding. Dann hätten wir auch richtig runtergezogen. So. Aber so gegen Leverkusen kann man wirklich mal verlieren. Und es ist auch okay. Ich kann jetzt auch nur sagen, was ich da jetzt in der Sportschau da wieder gesehen habe oder bei Sky noch eine Zusammenfassung und so. Und wie was auch die dann da alle erzählt haben, was man da dann auch noch so liest, dass halt eben immerhin halt so, man sieht schon diese Entwicklungsschritte und dann bin ich da jetzt auch relativ zuversichtlich, dass das auf jeden Fall gegen Union. Da sind wir natürlich jetzt unter Druck, aber kann ich mir gut vorstellen, dass wir da vielleicht was holen. Und das Wichtige ist ja eben, das meinte ich vorhin auch zu dir, dass wir einfach aufpassen müssen. Und das ist jetzt immer das Geilste. Kleiner Spoiler-Alert, wir nehmen jetzt hier gerade auf am Sonntagnachmittag. Augsburg führt 1-0.
Ja, natürlich führen sie.
Das ist auch geil, wie gesagt, gefragt, aber natürlich führen die. Ja, und, ja. So, dass der Abstand einfach nicht zu groß wird, weil wir haben ja die entscheidenden Spiele sind halt dann eben gegen Stuttgart, Augsburg und Bielefeld.
Ja, die Scheiße, wenn man sich die Tabelle anguckt, ist halt unser Torverhältnis. Ne? Also jetzt sieht man es so, wir sind jetzt 17. aufgrund des Torverhältnisses, ja, weil wir minus 32 haben, Bielefeld glaube ich minus 16, das ist halt schon echt heftig so. Und ja, ich sage ja, es ist gut, dass wir gestern nicht auseinandergefallen sind, dass es nicht wieder in einem 4-1, 5-1 irgendwie geendet ist. Und natürlich sieht man eine Entwicklung, man merkt, dass die Spieler wirklich auch kämpfen und ja, auch nicht so verkrampft oder dass sie nicht mehr können. Man hat schon das Gefühl, dass sie auch wirklich mehr können. Also bei dem 3-0 gegen Hoffenheim hast du ja gesehen, wenn es läuft, dann läuft es so, dann ist es halt richtig geil irgendwie.
Also du musst halt in Führung gehen und wir gehen halt nie in Führung. Ja. Wir laufen dann immer hinterher irgendwie.
Ja.
War auch geil, dass Belfodil gestern nicht im Abseits gestanden hat. Wäre nämlich wieder passend gewesen, dass uns dann 100% das Tor noch aberkannt gewesen wäre, obwohl er überhaupt keine Chance hatte, da irgendwie den Keeper zu behindern, aber...
Ja, du hast ja das Tor von Darida nicht gesehen.
Ich hatte,
also,
nachher
das wurde ja kurz gecheckt, ob Belfodil da wieder im Abseits steht. Ich dachte so, ey, fuck you, Alter, der steht da 2 Meter neben dem Torwart. So ein Bullshit, ey.
Dann dachte ich auch wieder, das wäre wieder typisch, wenn das uns eigentlich quasi aberkannt wird. So.
Aber also, was ist denn jetzt deine Stimmung so? Du hast mir eben im Vorfeld erzählt, dass du eine Wette mit einem Kumpel am Laufen hast. Er sagt, Hertha hält die Klasse. Du sagst, wir schaffen es nicht. Oder wir schaffen es in die Relegation. Wenn ich dich also frage nach Relegation, meine, sagst du aber, da schaffen wir es auch nicht. Also im Endeffekt steigen wir ab.
Ich weiß es nicht mal. Also ich glaube nicht, dass wir uns direkt retten können. Aber ehrlich gesagt, ich sehe auch diese Entwicklung. Also ich finde es cool, dass Magath da ist und dass das, und man hat auch gemerkt, so die Leute haben es auch begriffen, meiner Meinung nach, worum es geht, was wir ja vorher immer wieder gesagt haben, ey, die haben es hier nicht verstanden, worum es geht. Ja. Und dass es jetzt natürlich angekommen ist. Aber ich fand es auch gestern wieder bezeichnet, dann dieser eine Satz von Magath dann noch, der dann kam, ja, halt so quasi, dass wir jetzt mehr kämpfen müssen und nicht immer spielerisch lösen. So.
Ja.
Und es sagt auch so viel aus, dass eben Korkut einfach eine absolute Fehlbesetzung und auch eben von Bobic eine extreme Fehleinschätzung war von diesem Kader. Dieses ganze Zeit so, nee, wir müssen spielerisch, da steckt viel mehr drin und so. Ja, nee, wir müssen die Klasse halten.
Ja, man hat mit Korkut halt irgendwie das Ziel gehabt, da sich ins Mittelfeld zu retten und eben das spielerisch zu lösen, anstatt von Anfang an eben dagegen zu kämpfen, dass man zu weit unten reinrutscht. So, ne?
Ja, weil er halt damit nicht rechnen konnte, dass wir so eine Negativserie hinlegen.
Dass wir so eine Kack-Rückrunde
aufspielen. Ja, dann meinten wir so, ja, ey, also wir spielen immer eine Kack-Rückrunde.
Ja.
Seit Jahren.
Ja,
ja, ich weiß.
Also ich hab gestern wieder zu meiner Freundin gesagt, so, das sage ich irgendwie auch schon seit Wochen, das nächste Spiel wird entscheidend sein, wenn wir da verlieren oder wenn wir da gewinnen, dann werden wir es halten oder nicht. Jetzt bei Union habe ich wirklich das Gefühl, und das habe ich ja auch schon vor 2 Wochen gesagt, wenn wir das schaffen, das Spiel zu gewinnen, dann gibt es einen extremen Boost. Also dann hast du ja volle Hütte und gewinnst das Derby, dann ist auch für die letzten Spiele alles möglich. Wenn wir da jetzt mit voller Hütte, bestes Beispiel gestern Dortmund, die das erste Mal da mit Fanmarsch und alle sind voll heiß und 81.000 und dann kriegst du 4-1 gegen Leipzig auf den Sack. Und natürlich habe ich auch ein bisschen Angst, dass es bei uns auch so wird. Bei uns gibt es auch einen Fanmarsch angekündigt und Ostkurve wird das erste Mal wieder voll sein, was natürlich richtig geil ist. Aber
Ultras sind da.
Es kann halt auch ja voll nach hinten losgehen. Ne? Und
ja, aber wir haben jetzt schon 2 Derbys ins Sand gesetzt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich glaube, man ist schon einfach froh, wenn man merkt, dass sie kämpfen und sich nicht so wieder ergeben.
Ja.
Da ist dann schon wieder die halbe Miete. Aber was mir auch wieder aufgefallen ist, was super nervig ist, dass wir wieder so ein Pech haben mit dieser scheiß Länderspielpause. Das war in der Hinrunde auch schon so. Da, weißt du, da haben wir ja noch dieses Last-Minute-Tor da von Andrich bekommen. Und wir hatten halt so diese eine Phase, die war gar nicht so schlecht, die wir vorher hatten. Da hatten wir auch da, wo Marco Richter da irgendwie seine 5 Tore gebombt hat oder 3 immer in jedem Spiel auf einmal getroffen hat. Dann hatten wir so eine relativ gute Phase da. Union war gerade nicht so gut drauf, weil sie eben die ganzen Conference League und so, du hast halt richtig gemerkt, es hat halt Kraft gekostet bei denen. Und dann kam auch die Länderspielpause. So, da konnte Union Kraft tanken, wir haben wieder unsere ganzen Leute abgestellt und verlieren dann dieses Derby 2-0. Und jetzt schon wieder, wir hatten jetzt auch gerade eine Phase, wir haben jetzt irgendwie 3 Spiele hintereinander verloren. Jetzt kommt die Länderspielpause, Union gewinnt gegen Köln. Und jetzt ist da auch wieder quasi...
Ja, ich hatte eigentlich das Gefühl vor der Länderspielpause, dass die jetzt optimal kommt, weil mit einem 3-0 im Rücken da jetzt erstmal 2 Wochen mit Trainingslager und so in Ruhe mit Magath und dass die Mannschaft sich finden kann und dass die in Ruhe 2 Wochen wirklich an allen Abläufen arbeiten können, dachte ich, eigentlich kommt die jetzt voll gelegen. Wir hatten ja auch nicht viele Spiele abgegeben. Also eigentlich sind ja irgendwie fast alle da geblieben. Jovetic war weg. Gut, Ekelenkamp jetzt, wie gesagt, aber sonst...
Kekelenkamp.
Ja. Also eigentlich dachte ich, kommt die gerade ganz gelegen. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht zu viel auf dieses 2-1 gestern geben. Für mich ist das Spiel gegen Union halt das absolute Entscheidungsspiel. Und danach kommen dann Augsburg, Bielefeld, Stuttgart. Muss dazu ja auch sagen, dass wir unsere Punkte halt hauptsächlich wirklich zu Hause holen, dass wir einfach extrem auswärts schwach sind. Und wir haben, glaube ich, wir spielen in Augsburg und in Bielefeld. Das heißt, wir haben Stuttgart zu Hause.
Ja.
Dann spielen wir gegen Mainz zu Hause und in Dortmund am Ende.
Wie gesagt. Also ist auch so komisch, weil ich habe mich ja schon, dachte ich dann auch so, nach dem Gladbach-Spiel da oder vorher war auch so diesen Prozess, haben wir uns schon abgefunden, haben wir, dachte ich, okay, ganz ehrlich, steigen ab. Ich habe jetzt keinen Bock, mich damit hier immer so zu zittern und zu rechnen und das alles und hier, da und da gucken und dann am Ende steigt man halt eben doch ab. Und dann hat man sich schon mit der 2. Liga quasi so langsam abgefunden.
Dann kam das 3-0 gegen Hoffenheim.
Dann kam auf einmal
Hoffenheim. Man fängt wieder an zu hoffen,
genau,
und wird wieder enttäuscht.
Da war ich auch richtig schön im Stadion. Du hast auch gemerkt, so die Stimmung war unglaublich geil und das war so, tat auch so richtig gut. Mal endlich mal wieder ein Sieg und dieser ganze Auftritt einfach von der ganzen Mannschaft war einfach wirklich gut. Und dann dachte ich so, ja krass, guck mal, die können es doch, ey, die können noch zocken. Und dann dachte ich auch so, ja, ey, in der Verfassung, weißt du, so, wenn die so zocken.
Ja, und auch jetzt im Trainingslager, wenn sie so trainieren, wenn sie so als Mannschaft agieren und alles.
Aber das Problem ist ja immer, das war ja auch unter Korkut gut, so das Training. Das haben wir nicht auf den Platz bekommen.
Ich traue Magath schon noch mehr Expertise zu, dass wenn er sagt, das Training war gut, dann ist es dann, glaube ich, schon wirklich so.
Er ist ja auch schon gut, aber die müssen es halt auf den Platz hinkriegen. So.
Ey, den Spruch kann ich nicht mehr hören, ey. Weißt du, seit 2 Jahren, wir müssen es halt schaffen, das auf den Platz zu bringen. Und auch Kempf, so, ne, der in Interviews irgendwie so viel gemeckert hat schon und der einfach so viele Fehler macht und so krass. Von dem hatte ich mir irgendwie echt mehr erhofft. Ja, ja. So. Aber ich fand es auch krass gegen Hoffenheim, was das mit der Stimmung macht. Ich war an dem Wochenende so, das kannte ich gar nicht mehr, dieses Gefühl. So, ne? Du bist am nächsten Morgen, wachst du nicht auf und so wie heute schon wieder, denkst dir so, oh, kommt wieder dieser Hertha-Kater, so nein, diese Scheiße und man muss schon wieder bangen und alles ist kacke und nach dem Hoffenheim-Spiel war so, hey, alles ist geil, so man fühlt sich richtig gut und keine Sorgen irgendwie, alles ist auf einmal schick und tutti frutti und ja.
So. Ich habe einfach mal eine ganz lange Pause gemacht.
Ja, das ist ja auch, keine Ahnung, ey. Ich bin auch zur Zeit, ey, wirklich seit 2-3 Wochen, Alter, ich habe so viel Stress die ganze Zeit mit Arbeit und mit Babymann, Alter, er macht so viel Action. Ich war heute schon wieder den ganzen Tag bei meinen Eltern mit Babymann. Ich bin halt richtig alleine mit S-Bahn gefahren und war irgendwie 6-7 Stunden mit ihm unterwegs und zwischendurch fällt es mir auch voll schwer, irgendwie bei Hertha so krass up-to-date zu bleiben. Dann gibt es mal echt so 2-3 Tage, wo ich mit Hertha irgendwie mal gar nichts mache, dann google ich wieder und dann sehe ich irgendwie, dass Windhorst sich mit Hertha-Fans bei Twitter anlegt.
Oh Gott, ja.
Was war denn da los?
Stimmt,
wann war das, vorletzte Woche oder was?
Oh, die ganze Winterhaus-Causa, ey. Boah, ich krieg das auch gar nicht mehr so richtig hin.
Das war doch nach dem Hoffenheim-Spiel, oder?
Ja.
Alles war schick und er fängt an, irgendwie bei Twitter rumzupöbeln und...
Ich weiß auch gar nicht mehr, wo es war. Übrigens habe ich mir mal die Podcast-Folge über Lars Windhorst angehört. Das ging ja auch quasi bei Twitter mal so ein bisschen rum, so quasi als Empfehlung. Und das ist wirklich hochinteressant. Kann ich dir mal empfehlen.
Welche, was, von wem?
Musst du mal googeln, das ist, glaube ich, von Business Insider oder so dann. Mhm. Und ja, das ist so ein Wirtschaftsding und immer natürlich mal komisch, wenn die dann so erzählen, weil die ja alle Leute abholen wollen so und dann reden die halt so richtig geil so über Fußball, so wo du mal denkst, ja Gott, halt's Maul so. So dieses, da ist Lars Windhorst ist bei Hertha BSC eingestiegen. Hertha BSC ist ein großer Fußballclub in Deutschland. Und dann kommt ein sowas in diesem Doktor so. Dann denkst du halt so, okay, komm, ey, das weiß ich natürlich alles so. Aber es ist wirklich sehr interessant, da mal anzuhören. Und wo halt überhaupt die Kohle kommt. Und der wusste ich auch gar nicht, dass Lars Windhorst mal einen Flugzeugabsturz überlebt hat.
Doch, das habe ich mal gehört. Ja.
Das war krass, ey.
Ja, krasser Typ, aber auch krasser Vogel, Alter.
Ja, eben, wenn du danach denkst, dachte ich dann auch so, vor allem halt mit dem Hintergrundwissen danach, dann merkst du dann auch sehr irgendwie, ey, also wir dürfen bloß nicht hier irgendwie so einen Windhorst-Typen jetzt da ins Präsidium schicken, ey.
Ja, das Absurde ist halt, oder ich meine, es ist klar, er hat halt null Ahnung davon, wie so ein Fußballverein läuft, wie so ein Fan denkt und sowas, ne? Und ich finde es halt irgendwie erschreckend, wie er, ich meine, es ist sein Investment, das haben wir ja auch schon gesagt,
ja.
Wie er es irgendwie taktisch überhaupt nicht raus hat, das zu checken, dass das total kontraproduktiv ist, in so einem Moment, in so einer Phase dann so einen Scheiß von sich zu geben, da so eine negative Stimmung reinzubringen. Das würde er doch mit anderen Investments, die er hat, auch nicht machen. Also wenn es um andere Firmen geht, dass er da irgendwie öffentlich rumpöbelt und die anmacht in so einem Moment. Ich meine, es ist doch sein fucking Investment, selbst wenn er keine Ahnung hat davon, wie ein Fußballverein geführt wird oder was Fans denken, wie sie fühlen und was weiß ich.
Ja, genau. Ja, stimmt. Es war ja genau nach dem Spiel, dann dachtest du, jetzt geht's los hier, ne? Endlich Euphorie, jetzt geil, jetzt haben wir endlich mal einen Sinn. Und dann kommt Windhorst um die Ecke und haut einfach mal raus, dass er nur weitermachen will oder halt, es gibt nur noch Geld, wenn halt Gegenbauer abgewählt wird. Er ruft zum Sturz des Präsidenten auf.
Ja, und das, was passieren muss bei der Mitgliederversammlung.
Bei einer Mitgliederversammlung, wo noch nicht mal der Präsident neu gewählt wird.
Genau,
so.
2024 wird er gewählt,
ja, glaube ich. Ja, also das ist voll unnötig. Und dann ging es ja auch noch, kam ja auch noch die Posse quasi, dass dann kam sie halt raus, da haben halt die ganzen Medien da auch drüber berichtet, dass dann eben dass er eine Absprache gab, quasi, dass eben, wie es ist, dass Bobicek gesagt hat, ey, jetzt halt mal deine Fresse, so, wir müssen jetzt hier den Klassenerhalt erstmal schaffen und danach kannst du uns gerne kritisieren, aber jetzt nicht so, ne?
Mhm.
Und dann hat er dann auch wieder bei Twitter rausgehauen, so, nee, das stimmt nicht, das würde ich nie machen, dem ja, ist mir transparent und so.
Dass er irgendwie meinte, er wird sich bis Saisonende nicht mehr dazu äußern oder irgendwie so.
Ja, so völlig behindert, meinte er, die habe ich nie gegeben und so, aber ich kann doch sagen, ey, diesen Typen, den habe ich gerade echt gefressen.
Ja, ich würde halt wirklich gerne wissen, wie abhängig wir von seiner Kohle sind. Also es gab jetzt so viel News wieder dazu, was mit dem Geld passiert ist, was er investiert hat. Und mich würde so interessieren, wie abhängig wir die nächsten Jahre sind, ob es auch möglich wäre, ja, einfach wieder sich frei zu kaufen von dem, was wir benötigen, um auf eigenen Beinen zu stehen. Weil ich glaube wirklich, das geht langfristig nicht gut. Es wird immer wieder Störfeuer geben. Der wird immer wieder seinen Senf dazu geben, das war klar, dass er sich da nicht raushält, dass er einfach nur Geld gibt und den Verein machen lässt. Das war einfach klar. So, es ist
ja, das Tischtuch ist zerschnitten.
Was ist denn, wollen wir uns eigentlich zur Wahl stellen als Präsident? Ich hab das ja neulich mal vorgeschlagen, dass wir uns im Doppelpack da vorstellen. Hast du gleich einen Riegel vorgeschoben, meint, das wäre mega Aufwand irgendwie juristisch und so. Ist das wirklich so?
Ja, also da kann ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich viel zu faul für. Allein schon irgendwie so ein Kumpel. Ich hasse auch formelle Sachen, ich hasse das.
Ja, ich glaube, dann mache ich das, Alter. Ich stelle mich da zur Verfügung, ey.
Und ich hätte auch gar keine Ahnung, was ich da machen soll. Aber mal eine andere Sache, was ist denn so, ja, vielleicht ist es auch wieder nur voll so eine komische Wahrnehmung, aber der Präsident ist irgendwie auch vollkommen überbewertet. So. Oder wo ist denn jetzt Gegenbauer, wo ist denn, wo du sagst, so, ja krass, geil, das haben wir nur durch Gegenbauer geschafft.
Das ist, finde ich, auch ganz
schwierig. Oder halt allgemein bei so einem Präsidenten.
Das ist ganz schwierig einzuschätzen. Also einerseits, wenn ich mir Martin Kind bei Hannover vorstelle, der ja der Sündenbock schlechthin ist für alle Hannover-Fans und der ist alleinig daran schuld, dass es mit denen seit Jahren bergab geht. So. Ich finde es ganz schwer. Du hast ja auch Gegenbauer nie in der Öffentlichkeit, der sich ja eigentlich fast nie äußert. So. Also er war ja, gut, er war in dem Hertha Base Podcast, glaube ich, oder?
Gegenbauer, ja.
Ne? Den hab ich mir leider nicht angehört, aber so insgesamt seit Jahren finde ich es total schwer einzuschätzen, was für eine Rolle er wirklich hat und so nach außen steht es halt, dass er 2008 übernommen hat, glaube ich, ne?
Ja, 2008 übernommen.
Und im Endeffekt ging es eigentlich ab da bergab. Ich meine, das ist jetzt auch, ich will jetzt da nicht so einen kausalen Zusammenhang herstellen, dass es mit ihm zusammenhängt, aber im Endeffekt ging es seit da eigentlich bergab. Also zwei Abstiege und dann gerade so wieder aufgestiegen. Seitdem hält man irgendwie die Klasse. Okay, dann zwischendurch haben wir ein bisschen international gespielt, aber wirklich Ruhe in den Verein kommt ja nie. Und es gab ja immer wieder diese Aussagen irgendwie mit Macht oder Klüngelei oder irgendwie bei Hertha geht es mehr darum als ums Leistungsprinzip. Und Klinsmann hat es angemängelt, da hat es keiner geglaubt. Dann hieß es auf einmal, okay, er hat irgendwie recht gehabt. Jetzt sagt Windhorst das Gleiche und man hat dann das Gefühl, okay, irgendwie Gegenbauer, Schiller, die Riege da, weiß ich nicht, vielleicht ist da schon was dran so, aber es ist auf jeden Fall der falsche Zeitpunkt. Also selbst wenn was am Gegenbauer nicht stimmt und man sich überlegen sollte, es wäre mal Zeit für einen neuen Präsidenten, dann bitte nicht jetzt im Abstiegskampf ein paar Wochen vor Ende der Saison. So, dann sollte man dieses Thema bitte jetzt ruhen lassen und kann das vielleicht in der Sommerpause mal angehen oder so. Aber nicht auf die Art und nicht in dem Zeitpunkt. Also, oder? Oder was denkst du? Bist du Gegenbauer-Fanboy oder?
Nicht unbedingt, aber ich finde es jetzt allgemein, also ganz ehrlich, so kannst du mir jetzt den Präsidenten von Köln sagen oder von Freiburg, von Gladbach?
Nee.
Okay, ne? Nee. Die sind ja jetzt nie so krass. Wir kennen die Manager, wir kennen das und was jetzt der Präsident macht, ist ja jetzt auch nicht so krass. Der stellt jetzt die Mannschaft nicht zusammen, der verpflichtet auch keine krassen Spieler, der macht hier keine Ahnung was da so sein ganzes Ding, müssen wir Anne nochmal fragen.
Aber er ist ja schon in die wichtigsten Entscheidungen ist er ja schon immer mit eingebunden. Also, ja, dass Bobic geholt wurde zum Beispiel, ist ja auch mit seiner Entscheidung so. Ne?
Also deswegen glaube ich jetzt nicht, wenn jetzt irgendwie Gegenbauer weg ist, dass dann auf einmal irgendwie sich großartig krass viel verändern wird. So.
Also ich meine, dass die Aussage
vielleicht im Verein, aber nicht, dass wir es irgendwie werden kriegen. Also nur weil jetzt Gegenbauer weg ist, werden wir in 3 Jahren dann nicht Champions League spielen.
Ja, vor allem, weil die Aussage von Windhorst kommt, kommt es natürlich so rüber, dass er mehr Macht haben will und denjenigen, der die Macht hat, natürlich absägen will. Also das ist halt, wenn das von den Fans kommt und irgendwie oder alle Mitglieder irgendwie das Gefühl haben, mit Gegenbauer ist nicht so geil, ist was anderes, als wenn jemand, der mehr Macht haben will im Verein, genau
das. Es kann ja sein, dass, also der wurde ja schon quasi ohne Gegenkandidat bei seiner Wiederwahl da sehr abgestraft, dass du schon gemerkt hast, er neigt sich jetzt dem Ende zu, die Amtszeit.
Ja.
So, aber du brauchst dann, wenn die ihn jetzt abwählen wollen, dann brauchen wir halt irgendeinen geeigneten Kandidaten und den gibt es gerade einfach nicht. Und auch wenn wir uns jetzt da hinstellen.
Ja, weil keiner Bock hat auf die Formalitäten.
Ich habe auch gar keine Ahnung, was man da macht als Präsident. Also ich bin definitiv kein geeigneter Kandidat. So. Du leider auch nicht. Du musst es jetzt mal hart ansprechen.
Ich glaube, das kriegt man schon schnell hin.
Und,
also ich hätte niemals Jens Lehmann oder so da in Aufsichtsrat gerufen.
Ja, aber also auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht unbedingt mich als Gegenbauer-Fan jetzt hier quasi so outen, aber solange es keine bessere Alternative gibt. Und eigentlich mag ich Gegenbauer irgendwie auch. Der ist immer so schön knurrig.
Ja, er ist halt schon ein Berliner Typ so und passt daher irgendwie in den Verein. Aber ja, Ich glaube, wir sollten uns da noch mal ein bisschen mehr, besser vorbereiten und mal abchecken, was so ein Präsident eigentlich wirklich macht.
Ja, dann müssen wir uns noch mal die Folge mit Anna anhören. Sie hat im Interview hat's auch genau erzählt, was man im Präsidium macht.
Hat sie?
Ja, hat sie uns erzählt, ja.
Ja.
Aber was Gegenbauer genau macht, das weiß ich jetzt auch nicht.
Genau. Okay, Gegenbauer ist im Endeffekt jetzt auch egal. Ich habe es ist wie letztes Jahr. Ich bin einfach irgendwie auch froh, wenn die Saison endlich vorbei ist, Alter. Dieses ständige Hoffen und Bangen. Und wie wir es gerade gesagt haben, nach dem Hoffenheim-Spiel ist die Hoffnung wieder da gewesen, die Euphorie. Und ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt, die ist jetzt auch noch nicht komplett weg. Weil ich glaube, der Großteil der Fans, man hat es ja gesehen, auch als die Mannschaft in die Kurve gegangen ist, Support von den Fans war da. Übrigens richtig viele Ultras da. Es war auch schön beim Auswärtsspielen. Die haben ja richtig Alarm gemacht gestern. So, ich glaube, alle halten jetzt zusammen und es ist schon positive Stimmung da, weil man einfach sieht, dass die Mannschaft auch will und auch besser kann als unter Korkut und so. Aber es ist halt wirklich, der Blick auf die Tabelle, Alter, wir sind 17. Ich weiß gar nicht, wie war das letztes Jahr, bis wann waren wir da unten drin und wann kamen die, wie viele Spiele hatten wir nach dieser, nach der Corona-Pause da mit Dardai noch? Weiß ich auch
nicht mehr. Schon wieder alles verdrängt. 6 oder so?
Ja, also ungefähr wie jetzt. Wir haben jetzt noch 6 Spiele vor uns. Und wenn du dir die Tabelle anguckst, wir sind 17. Augsburg hat 2 Spiele weniger. Also jetzt nach dem Spiel heute nur noch ein Spiel. Wenn die jetzt gewinnen gegen Wolfsburg, sind die auch erstmal 3-4 Punkte weg. Ich könnte mir halt vorstellen, das habe ich ja nach dem Gladbach-Spiel gesagt, dass Bielefeld mit am meisten zu kämpfen haben wird. Stuttgart traue ich immer noch zu, dass bei denen irgendwie der Knoten platzt und die auch 2-3 Spiele in Folge noch gewinnen könnten.
Ja, ich habe ja gestern...
Und Bielefeld und wir werden es irgendwie untereinander dann ausmachen, wer da 17. und 16. wird.
Eben, ja. Es geht halt maximal noch um den Relegationsrang. Ja. Und da ist dann halt einfach, Münzwurf, das ist eine reine Glückssache.
Und wenn du dir dann anguckst, wer in der zweiten Liga da oben alles mitmischt, Alter, ich meine, die sind, glaube ich, zwischen dem ersten und vierten Platz in 2-3 Punkte, da ist Darmstadt, Pauli, Schalke, Bremen. Und ich habe gegen keinen von denen Bock, also am ehesten würde ich noch gegen Darmstadt zutrauen, aber
die sind richtig eklig.
Aber Pauli am Millerntor und dann in Bremen, die eine Top-Saison spielen, Schalke ist richtig heiß, die wollen auch wieder unbedingt hoch.
Ja, Bremen wäre so geil. Bremen ist ja eh unser Angstgegner quasi. Na, aber gestern habe ich ja auch noch gedacht, dass wir entweder Wolfsburg oder Bochum, vor allem Bochum hätte ich eigentlich gedacht, weil Bochum habe ich mir das Restprogramm angeguckt, dass die jetzt vielleicht mal in so eine Phase reinrücken wie wir. Das ist auch so negativ, dass du auf einmal so 4-5 Spiele auf einmal hintereinander verlierst. Aber
Bochum ist weg.
Bochum ist
Sie haben 9 Punkte Vorsprung.
Das war dann gleich weg, weil ich wusste auch wieder, Hoffenheim ist nämlich genauso ein Ding, deswegen habe ich ja schon mal erwähnt, Hoffenheim waren immer die mir immer den Tipps versaut haben.
Ja, die auch immer gegen uns spielen.
Deswegen habe ich und dann habe ich nie wieder, seitdem dann, wenn ich habe ja ewig nicht mehr getippt, aber da habe ich da auch immer gedacht, dass ich dann immer härter und Hoffenheim habe ich auch mal weggelassen. Da dachte ich, nee. Die haben mir so oft den Tipp versaut.
Ja. Ja, also im Endeffekt, wenn man sich die Tabelle anguckt, so selbst Gladbach, würde ich sagen, sind weg. Die haben 7 Punkte Vorsprung vor Bielefeld vom 16. Dann hast du im Endeffekt Wolfsburg, Augsburg, Stuttgart, Bielefeld und uns da unten drin.
Ja, Wolfsburg ist eigentlich auch weg. Die sind auch zu gut.
Wolfsburg traue ich auch nicht zu, dass die da wirklich noch Probleme bekommen.
Außer Kofeld hat wieder seine Phase und verliert jetzt wieder alles.
Ja, der ist ja heute nicht mal dabei. Ich glaube, der hat Corona oder so.
Ach echt?
Der ist heute nicht dabei.
Oh Mann, bin ich wieder informiert heute.
Was sagst du denn eigentlich dazu, dass Dodi nicht zurückkommen soll? Du bist doch so ein Dodi-Fan.
Dass er verkauft wird, meinst du?
Dass Wolfsburg ihn nicht haben will und dass Bobic ihn auch nicht haben will.
Ja, es war ja klar, dass wir, ist ja auch, eher fand ich die Aussage auch bezeichnend dafür, dass wir es nicht mal hinkriegen, adäquates Angebot machen zu können.
Ja.
Apropos Finanzen. So.
Ja, können, weiß ich gar nicht. Ich stelle mir, also können wir da kurz mal bequatschen mit Stark. Ich weiß gar nicht, ob man da so erpicht drauf ist, bei Hertha ihn überhaupt zu halten. Also ich meine, es war ja schon vorm Jahr oder vorm halben Jahr, gab es ja schon keine Vertragsverlängerung, wo man das Gefühl hatte, er hat vielleicht mal Bock auf eine Veränderung und Hertha denkt sich vielleicht auch so, okay, weiß ich nicht, zu unkonstant und zu viele Fehler und vielleicht ist es für alle Seiten das Beste, wenn er sich mal was Neues sucht und jetzt hat man ihm ein Angebot gemacht und ich weiß nicht, ob es unbedingt daran liegt, dass es zu wenig Geld ist, zu unattraktiv für ihn. Ich glaube, er hat einfach auch Bock. Der ist jetzt seit 2014, glaube ich, bei uns. Da ist es auch irgendwie verständlich, wenn man 6, 8 Jahre später dann mal Bock hat auf was Neues und nach 2, 3 Jahren Abstiegskampf. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen mich festgelegt und auch gesagt, okay, es ist auch, glaube ich, okay, wenn er geht und
Du bist ja eh kein stark Fanboy.
Nee, nach dem Hoffenheim-Spiel dachte ich mir schon wieder, okay, geil, wenn er richtig gut drauf ist und vielleicht ist es auch die richtige Position für ihn da vor der Abwehr, so als Abräumer, aber ja, es ist einfach zu unkonstant. Ich fand ihn gestern auch wieder nicht so top und denke einfach, es ist okay. Weißt du, jetzt nach 8 Jahren, wenn er sich was Neues sucht,
ja, ich
kann ich mitleben.
Stimm dir dabei, ich finde ihn übrigens nach 7 Jahren.
Ja, whatever.
Aber ich finde, mag ihn eigentlich sehr, auch vom Typ her. Der stellt sich ja immer quasi dann auch den Fragen der Journalisten danach. Und aber ich kann es jetzt verstehen, wenn jetzt irgendwie die Zeit dann mal endet. Und ich hoffe, dass wir immerhin, dass er sich mit dem Klassenerhalt verabschieden kann.
Ist halt auch krasse Konkurrenz in Verteidigung. Wir haben Boyata, der da immer noch ist, dann Gechter, der auf der Position spielen kann. Links hast du Kempf, Torunariga kommt zurück, Martin Dardai ist noch da. Also.
Und richtig bitter ist so,
Cristalino, Atemona,
dass er sich jetzt auch verletzt hat, so, weil er nämlich bis jetzt alle restlichen 7 Spiele, also jetzt noch 6 Spiele hat, dann würde er sich nämlich, oder vielleicht kommen wir ja in die Relegations, wenn wir dann in der Relegation sind, dann schafft das vielleicht noch, weil dann würde er sich nämlich mit exakt 200 Spielen für Hertha verabschieden. Das ist mal eine Zahl, ey.
Weiß man denn schon, wie lange er raus ist, oder was?
Nee, das weiß man nicht. Also okay. Vielleicht kann es sein, dass er sogar wieder zocken kann. Aber ich würde eher nicht damit rechnen, dass er gegen Union spielen kann. Aber ja, das wär doch mal was. 200 Spiele, schon krasser Typ.
Ja, interessiert mich nur, wenn wir die Klasse halten. Ey, sonst mir ist auch egal. Siehst du, ich sage ja schon, vor 2 Wochen hatte ich mich damit abgefunden, jetzt habe ich mich wieder nicht damit abgefunden, jetzt will ich, dass wir unbedingt drinbleiben und ich will auch nicht, dass Union uns jetzt da abschießt, Alter, und dann holen die den Pokal am Ende und diese ganze Scheiße.
Ah ja, stimmt.
Die sind ja auch noch im Pokal dabei, Halbfinale oder was?
Bei Red Bull.
Oh Gott. Ja, ey, okay. Wollen wir mal zum Schmock der Woche kommen?
Ja, sicher.
Wir sind auch richtig gut drauf heute, ne?
Ja.
So richtig, Alter.
Ich bin noch so wie bei FIFA gerade. So ein Abwehrspieler, der sich einfach nicht bewegen kann. So ist es gerade.
Ja, oder der Torwart, weißt, obwohl du ihn rausholst und er sich einfach nicht bewegt. Ich habe ihn noch rausgeholt. So, wollten wir jetzt mal zum Schmock der Woche kommen, oder was? Wen hast du?
Ich habe Lars Windhorst einfach von letzter Woche noch.
Okay. Ich habe Robert Andrich, Alter,
weil
er einfach so ein Schmock ist, Mann. Warum geht der uns immer wieder auf den Sack, Alter? In der Hinrunde macht er das Tor für Leverkusen. Bei Union damals haut der Toussaint kaputt. Jetzt gestern dieses Interview wieder. Irgendwie, wenn Hertha so spielt wie heute, haben sie es sehr, sehr schwer. Und weil sie sich nur fallen lassen und sowas, labert er. Alter. Sie haben 2-1 gewonnen, die haben uns nicht abgeschossen. So ein... Einfach, man merkt einfach, dass er uns einen reinwürgen will und dass er keine Sympathien für Hertha hat, dieser Schmock, Alter. Oh, ist so eine Hassfigur, wirklich.
Wirklich. Nicht auf dem Boden liegen. Ja, stimmt.
Vor allem, was soll das, Alter? Gab es solche Szenen überhaupt nicht? Ich weiß gar nicht, was er will. So, kommen wir mal zu was Positiven. Atze der Woche.
Magath.
Fotheringham.
Für seine PK einfach nur vor dem Spiel. Als auch noch die Frage war mit dem, wo man wieder merkt, was für einen geilen Humor irgendwie Magath hat und wie cool der immer alles weglächelt da. Da gab es dann auch quasi, ja, dass sie sind ja halt, ich glaube, einer der erfahrensten Bundesliga-Coaches hier, und dann meinte er auch so, ja, das glaube ich auch. War schon ein ganz geiler Move, ey.
Ich fand's auch geil, wie er sich gestern auf die Bank gesetzt hat und erstmal zurückgelehnt hat und so ein bisschen gelächelt hat und sich so dachte, geil, Bundesliga, ja, endlich
wieder. Der hat schon eine geile Ausstrahlung.
Ich habe den auch Spieler, vorher falsch eingeschätzt. So, der ist schon wirklich, sein Humor und so, schon echt sehr geil in Interviews. Ich hatte den irgendwie den vorher nie so
ja, auf dem Schirm gedacht. Gemacht, so. Ich habe den mal beim Elf-Freunde-Saisonrückblick, da war er mal live zu Gast. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, krass, der ist ja mega witzig, der Typ. Ey.
Ja, umso witziger, wenn er es wirklich schafft, mit uns die Klasse zu halten. Gut, ich habe, wie gesagt, Fotheringham, Alter, für seinen geilen Auftritt da gegen Hoffenheim und seine PKs und ne, erstes Mal in der Bundesliga hauptverantwortlich und so eine geile Leistung, hat die Mannschaft so gepusht und auch am Anfang, als Magath irgendwie meinte, ja, er hat einen Co-Trainer dabei und dann, ich so, ja, wer denn, sag den Namen. Und er so, Mark Fotheringham. Ich so, was, wer, Alter, das ist doch so der nächste Markus Feldhoff oder Mirko Dickhaut oder irgendwie so. Ilja Aracic, wie viele Co-Trainer wir in den letzten Jahren hatten, oder? Dafür können wir auch mal eine ganze Folge machen, wie viele verschiedene Co-Trainer bei uns an der Seite waren. Gut, was haben wir noch? Nicht viel.
Dodi, du hast dich gefragt, was ich von Dodi halte. Ja, Dodi ist weg. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
Ich finde es geil.
Kein Bock. Aber ich glaube nicht, dass wir sogar überhaupt einen Abnehmer für ihn finden. Also am Ende wird es dann auch wieder nur auf eine Leihe hinauslaufen. Und dann können wir ihn auch fast behalten.
Ja, glaube ich nicht, will ich nicht. Kann ich mir bei keiner Seite vorstellen, dass er Bock hat, dass wir Bock haben. Und
Flügelspieler können wir eigentlich gut gebrauchen.
Ja, aber nicht Dodi.
Warum hatest du Dodi so? Aber De Rosun, der auch wieder nur rumeiert?
Ja, De Rosun hate ich nicht, aber De Rosun habe ich einfach das Gefühl, dass er nicht mehr kann, dass er es nicht schafft, sein Potenzial auszuschöpfen, weil er einfach zu oft verletzt war, auch die letzten Jahre. Und Dodi ist einfach für mich vom Charakter her nicht der Typ, der es schafft, sich wirklich da aufzuopfern für die Mannschaft, der einfach viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist und sich selbst da irgendwie in den Vordergrund stellt und so. Auf solche Typen habe ich keinen Bock. Deswegen. Ja. So. Dreiviertel Stunde gequatscht, kurze Aussicht auf Union, wir sind beide im Stadion, wir sind beide in der Ostkurve, wir haben schon gesagt, wir werden wahrscheinlich beim Fanmarsch dabei sein.
Denke ich mal, ja.
Wir sind alle heiß, es ist das Spiel des Jahres, das wichtigste Spiel, es ist richtungsweisend für die letzten Wochen. Was ist dein Tipp? Was sagst du?
4-0 Hertha. Ach, Spaß, nein, relativ positiv. Ich freue mich aufs Spiel. Ich hoffe, dass wir diesmal uns besser verkaufen als die anderen beiden Spiele und ein drittes Mal verlieren. Das wird es nicht geben. Obwohl wir auch gegen Union noch nie, glaube ich, wir haben ja noch nie vor Publikum quasi zu Hause gegen Union gewonnen. Wir haben einmal verloren, einmal unentschieden.
Stimmt, ja.
Also vor Publikum. Und deswegen, ja, ist ja beste Zeit jetzt.
Ich habe hier gerade mal nebenbei die Kicker-Umfrage der Woche aufgerufen. Aber
wahrscheinlich wird es ein 1-1.
Ja, das wäre auch wieder so, wir müssen das schon echt gewinnen eigentlich. Ne? Wie geht das Berliner Derby aus? Kicker-Umfrage. 53% Sieg Union, 31% Sieg Hertha.
Ja.
Ja. Ich würde sagen, so kann man das stehen lassen.
So positiv verabschieden wir uns.
Ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen Angst, dass es so läuft wie bei Dortmund. Alle voll heiß und volle Hütte und dass die Spieler da so ein bisschen verkrampfen. Und viele Spieler bei Hertha kennen es auch noch nicht, wie es ist, wenn das Stadion total voll ist. Nicht, dass denen da irgendwie die Beine schlottern. Union kann hingegen halt locker aufspielen. Die haben keinen Druck. Bei denen ist alles möglich, aber nichts, weißt du, die haben nichts zu verlieren sozusagen.
Ja, aber das Gute ist, dass wir jetzt auch mit Magath quasi, dass wir ja eher aus Verteidigen jetzt aus sind und gar nicht mehr so das Spiel machen wie jetzt zum Beispiel unter Korkut noch. Und jetzt können wir auch schön Union die Kugel überlassen. Und da tun sie sich ja auch selber schwer.
Also das, was mir Hoffnung gibt, ist tatsächlich, dass wir die meisten Punkte dieser Saison ja wirklich zu Hause geholt haben. Dass wir es eigentlich auch, ich meine, gegen Dortmund haben wir es auch geschafft zu Hause bei so einem krassen Spiel mit vielen Fans. Die zu besiegen bei Hoffenheim war der Druck mega groß, das erste Spiel gewinnen zu müssen. Da hatten wir ja auch gesagt, das ist auch entscheidend, wie das erste Spiel jetzt mit Fotheringham und Magath läuft. Und das haben sie auch geschafft. Also wenn sie es schaffen, so eine Leistung wie gegen Hoffenheim auf den Platz zu bringen und wirklich in jeden Zweikampf gehen und das Spiel halt wirklich gewinnen wollen, dann gewinnen wir das auch. Wenn da aber irgendwie der letzte Funken fehlt und man irgendwie denkt, man schafft es auch mit 90%, dann...
Eben, außerdem hat der Sportbildrechner, weißt du, der Tabellenrechner von der Sportbild, die haben ja damals gesagt, dass wir 5-1 in Leverkusen verlieren, aber dafür dann Union schlagen.
Und am Ende die Klasse halten.
Genau.
Weil wir in Dortmund auch noch gewinnen am Ende oder so.
Genau. 2-2 oder so.
Ey, ich meine, für Dortmund geht es um nichts mehr, ne? Die sind jetzt auch erstmal down, die sind raus und so. Da muss man auch schauen, wie viele Spieler findet man noch, die sich dann noch motivieren lassen am letzten Spieltag. Vielleicht irgendwie.
Letzter Spieltag kommen mal ganz komische Ergebnisse.
Ja, vor allem für uns. Ich weiß nicht, haben wir überhaupt mal einen letzten Spieltag irgendwann gewonnen? Kann mich nicht erinnern, in den letzten Jahren irgendwie immer gefühlt. Und dann da 6-1, 6-2.
Gegen Hoffenheim auf jeden Fall.
Ja.
Als wir da uns die Relegation gerettet haben.
Ja, Traum. Okay, es ist in der zweiten Liga geendet.
Das ist ja jetzt quasi wieder so Parallele, so ein bisschen. Ne? Da haben wir jetzt hier Magath, also wie damals jetzt Rehagel. Jetzt haben wir Magath, wieder den Feuerwehrmann. auch die Saison war auch unfassbar viel Unruhe. Da hatten wir ja diesen Bubble-Pret-Skandal quasi. Mhm. So, und dann übrigens auch gegen Bauer Fett in der Kritik damals, ne?
Ja.
Ja, und jetzt auch an, also jetzt ja irgendwie noch schlimmer, dass hier andauernd irgendwas ist. Dank Windhorst.
Ja, ey, wie gesagt, ich glaube, wir sind alle froh, wenn die Saison zu Ende ist. Und lass uns gegen Union einfach nochmal echt alles abbrennen und einfach. Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt, sowas nicht gemeint. Aber einfach nochmal alles raushauen und einfach, ey, einfach die weghauen und dann ist irgendwie alles drin und dann.
Ewe, ich habe auch Bock. Also richtig Bock auf das Spiel.
Ja, wir werden uns auf jeden Fall wieder schön die Kante geben.
Ja. Gut, komm, dann lassen wir es jetzt mal.
Dann lassen wir es jetzt. Du kannst jetzt mal erholen, ausruhen.
Richtig.
Ich auch. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder oder so.
Jo.
In diesem Sinne.
Haue.
Hertha BSC.